FVI, der Podcast, das Neueste aus Instandhaltung und Produktion mit Markus und Björn. An dieser Stelle ein Dank an unseren Sponsor, denn dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Belfort DHD. Die Belfort DHD arbeitet jährlich an bis zu 3000 Maschinen und Produktionsanlagen von unterschiedlichen Herstellern. Das macht die Belfort DHD zu dem Dienstleister, wenn es um die herstellerunabhängige Wartung, Reparatur und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Shownotes. Herzlich willkommen zurück hier bei unserem kleinen FVI-Podcast und mir gegenüber mittlerweile wieder drin, aber eben in einem unverschämten Setting vor blauestem belgischen Küstenhimmel in einer zarten Bräune, die ihresgleichen sucht. Also man könnte meinen, der Mann würde den ganzen Tag nicht von der Sonnenbank herunterkommen. Also es ist wirklich nur noch beneidenswert. Ich habe heute schon Bilder gesehen von seinem Abendessen und er hat auch noch ein alkoholisches Getränk vor sich und dementsprechend kommt er aus dem Lächeln nicht mehr heraus. Hallo Markus.
Hallo Björn.
Was gibt es heute Abend?
Die flandrische Variante des deutschen Gulasches oder des österreichischen, je nachdem. Und zwar wird das ganz, ganz pfiffig gemacht. Das ist also das normale Rindfleisch, das ganz normal in den Schmortopf kommt und dann da also erstmal von allen Seiten schön braun gebrannt wird. Dann kommen so die üblichen Gemüsezutaten rein, also Karotten und Lauch und Porree und also alles, was so in die Gemüsesuppe auch käme und was gut schmeckt. Und als kleines Schmankerl kommt dann oben drauf neben dem Knoblauch und Zwiebeln, das muss man also alles. Rezepte gibt's überall im Internet, aber der Clou ist, was man also als Mitteleuropäer deutscher Herkunft nicht so intuitiv sich jetzt vorstellt, sind die zwei Scheiben Lebkuchen mit Senf bestrichen. Und die geben dem Ganzen also farblich so eine braune Note, binden ganz gut. Und der Senf wiederum gibt dann so diesen Kontrapunkt. Das Ganze wird dann natürlich mit flandrinischem Trappistenbier abgelöscht. Und jetzt riecht diese gesamte Küche danach. Und ich habe schon die Pommes frites immerhin blanchiert für die erste Runde. Und die werden nachher nochmal frittiert. Rezepte gibt's im Internet. Und dann wollen wir mal sehen, ob das Versprechen noch steht. Also es ist tatsächlich ein sehr, sehr gutes Gericht. Ja. Nennt sich Stouffleis.
Ja. Also wer dazu, sagen wir mal, eine lustige Anekdote sehen möchte, kann auch nochmal, wir hatten es im letzten Mal ausgetauscht, ne? Den Link mit dieser Cycling in Flanders angehauchten Stouffleis-Referenz, nämlich Energy Gel, Stouffleis und Fritten, ist humoristisch gelungen, auf jeden Fall. Und werde ich mal verlinken. Fand ich persönlich ganz witzig.
Ja, und es ist tatsächlich, das Nationalrezept ist ja Mulfrit. Ja. Also die Muschelsaison ist ja vorbei. Deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Die ist tatsächlich am besten zwischen November und, ja gut, Oktober, September geht auch, aber April und Mai ist dann schon nicht mehr so gut. Und dann hat man auch keine Monate mehr, die auf R enden.
Ja, so ähnlich aber, wie ich trinke nur an Tagen, die auf
Tagenden.
Auf G-Enden und Mittwochs. Ich musste gerade kurz vom Englischen umdenken. Ja. Ja. Ja, also das heißt, Stouffleis ist der Muschelersatz.
Das ist jetzt für die Sommersaison vorläufig der Muschelersatz. Oder sagen wir jetzt so im Übergangsbereich. Ich will das übrigens mit der Sonne ein bisschen relativieren. Ja. Das war der 10-Minuten-Anteil heute.
Ich habe mir nur das behalten.
Gibt auch schon Hagel und Regen und also momentan das Aprilwetter rauf und runter. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also hier sieht es ähnlich aus. Also hier war es aber auch so, dass es jetzt gerade etwas besser geworden ist. Ich hoffe ehrlich gesagt, dass es morgen sogar trocken bleibt. Dann kann ich nämlich mit dem Radl fahren. Eines meiner Radl ist aber leider in der Inspektion. Ich kann es von den anderen nehmen.
Was ja am weitesten in Instandhaltung ist, aber gut.
Das ist Instandhaltung, in der Tat. Und wie soll man das sagen? Ist mir auch insbesondere bei den Rädern besonders wichtig, weil da bin ich ein großer Freund der präventiven Instandhaltung, weil wenn du ungefähr 100 Kilometer vom Zuhause weg reaktiv instandhalten musst und
Sagen wir es so. Nur für eingeschränkte Wartungsaufgaben hat man normalerweise das Equipment dabei. Dann ist das sehr unschön.
Oder du hast ein Mobiltelefon und schickst eine Priorität 1 Meldung
an jemanden, der mich da abholen kommt. Das ist schon vorgekommen tatsächlich. Also ich hatte es schon mal, dass ich mir, also ich habe immer einen Schlauch dabei und blöderweise hatte sich aber irgendwie die Scherbe so reingezogen, dass dann der Ersatzschlauch auch sofort kaputt war und dann war
der Ersatzschlauch war völlig geschlaucht.
Ja.
Warst du sozusagen schlauchlos?
Ein Tubeless quasi, ja. Also es war tatsächlich ein Tubeless-Reifen, der aber komplett aufgeschlitzt wurde und der dann auch mit diesem Tubeless-Repair-Kit nicht mehr auf der Strecke zu flicken war.
Das Schade. Ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik und das bringt uns ja direkt zu unserem Thema heute. Ne? Also der Ärger kann in einem geschlossenen oder offenen System eigentlich unserer Erfahrung nur noch zunehmen.
Das ist korrekt. Und zwar haben wir uns überlegt, da wir ja häufiger... Ist ja mal insbesondere auf LinkedIn, glaube ich. Hier haben wir es aber bestimmt auch schon mal gesagt. Also es gibt eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ich wünsche mir, dass sich mehr Leute für Technik und mathematisch-technisch-naturwissenschaftliche Zusammenhänge begeistern lassen. Das ist ja auch eine Aufgabe, die wir mit diesem Podcast verfolgen. Und zum anderen wollen wir natürlich auch ja eine gewisse Bildung oder eine gewisse, ja, zumindest Grundlage liefern, um sich eine MINT-Bildung anzueignen. Und deswegen haben wir gedacht, wir beide gehen mal, um eine Struktur zu haben, gehen wir mal in unserem Studium von vorne nach hinten durch. Spoiler-Alarm, hinten wird es eigentlich erst spannend. Vorne ist viel Arbeit, hinten ist die Spannung. Und gucken einfach mal, was sind denn so die Dinge, die uns präsent geblieben sind, die uns so an der täglichen Arbeit helfen und wo wir davon deshalb meinen, dass man sie vielleicht wissen sollte. Also so grundlegende Zusammenhänge, physikalische Möglichkeiten.
Ja, ich glaube, für alle Arten von Diskussionen. Ne? Du sprichst da einen wichtigen Punkt an. Es gibt ein altes Buch, das lustigerweise zu meinen Lieblingsbüchern gehört, Bildung von Dietrich Schwanitz. Und als Untertitel hat das Alles, was man wissen muss. Und das gesamte Buch ist tatsächlich sehr, sehr hübsch. Und ich lese es auch wirklich sehr gerne. Und also einmal pro Jahr gucke ich da immer durch. Aber alles, was wir heute besprechen, ist dort nicht drin. Also das klassische Bildungsverständnis in Deutschland war eigentlich über viele, viele Jahrzehnte, ne? Mhm. Humanistische Grundbildung, das Humboldtsche, dass man weiß, was also Geschichtsverläufe waren, wie sich Kulturen entwickelt haben, wie sich Kultur selbst darstellt, wie man im Museum klug über Bilder schwatzt, wie man deutsche Texte interpretiert und wie man versteht, warum im Theater alle auf Godot warten. aber er sagt auch wirklich explizit, und das ist eigentlich eine faszinierende Aussage, Mathematik und Technik und also hier mal einen Ferrari Zwölfzylindermotor zu erklären, gehört explizit wirklich nicht zur Bildung und gehört auch wirklich nicht zu Charaktereigenschaften, mit denen man auf Partys größere Menschenmengen um sich schart. Ne?
Das ist korrekt. Ich sage mal so, du hast, glaube ich, bessere Karten mit einer Gedichtrezitation als mit einer freihändigen Aufschreiben der Maxwell-Gleichung, wenn du nicht gerade auf einer Physikerparty bist. Da
da gehst du ja nur als E-Funktion hin, lässt dich nicht integrieren und sagst hinterher, es ändert sich ja nichts. Ne?
Das ist absolut korrekt. Ja. Das ist schon einer für Spezialisten. Das bringt uns aber auch direkt zu unserem ersten Thema, nämlich der Grundlage von allem und dem, was, sagen wir mal, die wenigsten wirklich verstehen. Also ich zähle mich auf jeden Fall nicht zu denen, die behaupten würden, ich hätte diese Profession verstanden, ich kann sie nur stellenweise benutzen, und zwar die Mathematik.
Du meinst Rechnen. Also Ingenieure machen ja keine Mathematik, die machen ja Rechnen 1, 2, 3, 4 und dann nochmal Differentialgleichungen 2, 3, 4, 5 und 6. Ne?
Genau. Also bei uns war es tatsächlich so, dass der Mathematiklehrstuhl für die Ingenieure die Vorlesung gehalten hat. Hm. Das heißt, die Vorlesungen waren entsprechend, sagen wir mal, es hatte was Kryptisches, ja. es waren sehr viele Zeichen in loser Reihenfolge. Faszinierend für mich war immer, ich glaube, ich habe das ja auch schon mal erzählt, wir hatten einen Professor, der kam immer nur rein mit einem gefalteten DIN A4-Zettel und da stand immer nur drauf, heute machen wir ABC. Ja, also ABC war in der ersten Stunde, da kann ich mich noch dran erinnern, heute leite ich Ihnen mal her, wie die natürlichen Zahlen, also natürliche Zahlen bis rationale Zahlen quasi.
Das war dann aber ziemlich unnatürlich, ne? Aber es war rational.
Es war sehr rational. Und haben das Ganze dann in den 3 Semestern, die ich das Vergnügen hatte, haben wir das dann ausgeweitet bis hin zu Integralsätze von Gauss und Stokes. Von denen ich wirklich, und da muss ich, kann ich schon mal vorweg schicken, das ist etwas, schön, dass man mal gehört hat, dass sowas gibt. Benutzt habe ich sie nie. Ich glaube, das ist bei Elektrotechnikern etwas anders, aber bei wenn man nicht gerade irgendwie großer Strömungsmechaniker werden möchte, hat man da jetzt, glaube ich, nicht ganz so viele tägliche Anwendungsfälle für die Integralsätze. Aber das hat mir immer wahnsinnig imponiert. Und schön war da tatsächlich schon, dass zum Beispiel auch so Beweisführungsansätze, möchte ich es mal nennen, also zumindest mal sowas wie vollständige Induktion, mal durchexerziert wurden, weil es in meinen Augen eine gewisse Denkschärfe und eine gewisse Art zu denken gefördert hat. Auch wenn ich es gehasst habe als Klausuraufgabe, fand ich das ganz, ganz angenehm, dass man das mal getan hat, ehrlich gesagt.
Ja, überhaupt vielleicht dieses ganze logische Herangehen an Zusammenhänge, das ist natürlich teilweise wirklich nervig, ne, weil da also der Abstraktionsgrad sehr, sehr hoch ist, aber es ist natürlich auch eine Denkschule. Es ist so ein bisschen das Schachspiel des Ingenieurs, ne? Man weiß nicht, wofür es gut ist, aber irgendwie macht es ja dann doch Spaß.
Ja, solange man die Klausur besteht, macht es dann Spaß. Also das Gute war tatsächlich, hat jetzt eher so was Anekdotisches. Bei uns war, und das haben sie, glaube ich, nicht ganz ohne Grund gemacht, im ersten Semester musste man, ich glaube, 6, also über das gesamte Semester verteilt, irgendwie 6 Hausarbeiten quasi ausarbeiten, in denen dann halt die jeweiligen Themen durchgerechnet wurden. Und das hat beim Verständnis der Thematik doch durchaus sehr massiv geholfen und hat einen auch doch sehr deutlich dazu gezwungen, sich mal intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen.
So, das, ich kann mich ja mal outen. Also ich habe, zum Thema lustige Anekdoten, ich war ja dann doch erstaunt, manchmal scheint ja das Ingenieurrechnen doch was zu bringen. Ich habe ja in einem Anfall von, also es war nicht mein letzter und auch nicht mein einziger Anfall, von Selbstüberschätzung mal in der regsamen Stadt, die eigentlich, sagen wir mal so, die Physik der 20er Jahre, der 1920er Jahre bestimmt hat, in Göttingen mal tatsächlich so ein Physikstudium aufgenommen. Und da ist natürlich jetzt ein gehöriger Mathe-Teil dabei. Also studiert man eigentlich Mathe und Physik. Ich habe es nur 2 Semester gemacht und habe dann gedacht,
bin rausgegangen und hast gesagt, oh mein Göttingen.
Oh mein, ja, und wie sagt Heinrich Heine, Göttingen ist eine schöne Stadt, sie gefällt einem noch besser, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. Und das ist aus der Harzreise. So viel zum Thema, das ist jetzt der Dietrich Schwanitz-Teil der Bildung. Naja.
Danach
und
auf Harz,
ja. Und da gab es also wirklich eine Sache, die mir dann in Erinnerung geblieben ist, als wir dann nachher, also ich habe dann nach Braunschweig gewechselt, habe da dann Ingenieur weiter studiert, angerechnet wurde eigentlich nicht viel, außer die Lebenserfahrung. Und zu der Lebenserfahrung gehört aber jetzt folgende Anekdote. Und zwar brauchte man in den Mathematikfächern immer nur Scheine zu machen. Und die Scheine, es war also keine Prüfung, keine Klausur, nichts. Man musste nur so Übungszettel abgeben. Und was haben wir also alle gemacht? Wir hatten so ein paar Genies dabei und von denen haben wir dann immer am Freitag oder Montagmorgen die Übungszettel abgeschrieben. Und so hatte irgendwie jeder dann seinen Mathematikschein gekriegt. Mathe 1 und Mathe 2, naja, verstanden hatte ich, glaube ich, nichts. Wenig bis nichts, ne? Und dann hat man aber den armen Studentinnen und Studenten in Göttingen angedroht, es gibt eine Klausur. Die waren natürlich alle völlig fassungslos und hatten Schweißperlen auf der Stirn und konnten nachts nicht mehr schlafen. Aber damit es nicht so schlimm wird, ihr habt ja noch nie eine Klausur geschrieben, machen wir eine Übungsklausur. So, und jetzt kommt die Anekdote. Aus Spaß habe ich mir diesen Übungszettel mal mitgenommen und habe gedacht, das ist ja interessant, ne? Du hast ja vorher schon gedacht, du verstehst nicht viel, aber jetzt ist es ja noch beeindruckender. Dann waren da ja Rechenaufgaben drauf. Das passte gar nicht zu den Beweisen, die wir vorher in massiven Mengen rauf und runter gemacht haben. Die Tafel war ja immer voll. Und dann war ich im 3. Semester in Braunschweig. Das war, wie gesagt, nicht Mathematik, das war Rechnen für Ingenieure, Rechnen 1, 2, 3, 4. Und durch irgendeinen Zufall der Weltgeschichte fällt mir dieser Übungszettel in die Hand mit der Übungsklausur aus Göttingen. Und ich habe gedacht, komm, jetzt machst du dir mal den Spaß und versuch's dir mal nachzuvollziehen. Und es hat eine Stunde gedauert, dann hatte ich den komplett durchgerechnet. Und habe gedacht, also sieh mal da, wenn du mit Ingenieurmathematikkenntnissen aus Braunschweig die berühmte Klausur in für Mathematik in Göttingen, einem der besten Mathematiklehrstühle der Welt, schreiben könntest und die wirklich runterschreiben kannst, dann kann die Ingenieurausbildung vielleicht doch nicht so schlecht sein, wie ich immer.
Es bleibt zu hoffen. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe keine Referenzpunkte, um ehrlich zu sein. Mir wäre persönlich aber auch Mathematik etwas zu, also pure Mathematik dann doch etwas zu trocken. Respektive für mich war eigentlich das Schöne, da kommen wir gleich dazu, eher die Anwendung.
Als es vorbei war, ne?
Achso. Mir hat Mathe immer Spaß gemacht. Und man muss auch sagen, es war die beste Klausur meines kompletten Grundstudiums.
Kommen wir mal zu den Anwendungen. Also ich habe noch eine Anekdote. Ich bin ungefähr 14 Jahre alt und fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad zur Schule. Das ist mein Lieblingsbeispiel.
Markus ist 14 Jahre und fährt jeden Morgen
mit dem Fahrrad zur Schule. Wie viele Äpfel hat er? Bis auf den einen Tag, an dem er feststellt, und ich war jeden Morgen zu spät, das heißt, es war keine Zeit, den Schlauch zu wechseln, er hat einen Platten. Und dann habe ich überlegt, Markus, und das ist irgendwie durch mein Gehirn gezogen, das hat mich dann einige Jahre nicht mehr verlassen, diese Frage. Ist es jetzt günstiger, den Reifen voll aufzupumpen, dann hat man ja viel Druck im Schlauch und aber auch mehr Volumen? Oder ist es günstiger, den Reifen nicht so voll aufzupumpen und zu sagen, na gut, dann hast du nicht so viel Druck, aber der Druck drückt ja dann auch die Menge Luft nicht raus. Also wann hält der Reifen länger? Und erst später im Studium bin ich auf die Idee gekommen, wie man sowas löst. Und dann habe ich gedacht, also Differentialgleichungen sind offenbar das Mittel der Wahl. Und das lässt sich dann dein Leben nicht mehr los, weil du denkst, du verstehst auf einmal mehrere Dinge. Das eine ist, viele Dinge sind rückgekoppelt. Also du verstehst Zusammenhänge und ich glaube, das ist was, wozu dieser Teil des Studiums sehr, sehr hilfreich war. Ja. Du verstehst, dass wenn Dinge mit anderen Dingen interagieren, manchmal auch in dem System wieder Rückkopplungen passieren. Und auf einmal gelingt es dir, einen Formalismus zu finden, wie man zumindest in der Theorie solche Rückkopplungen berechnen kann. Das ist das Erste. Das Zweite, was mich fasziniert hat, wenn die Dinge immer wieder passieren, ja, dann sind es ja Perioden. Und was sind Perioden? Also zum Beispiel Uhren. Uhren, die also von links nach rechts immer irgendwie schwingen und dadurch kommt dann irgendwie so ein Tick-Tack zustande. Und wenn das regelmäßig genug ist, dann kann man damit nicht nur Zeiten messen, sondern man kann sich vorstellen, dass da, jetzt kommt was ganz Wildes, ja? Man kann sich vorstellen, dass ein Pendel rauf und runter geht an einer Feder. Und was kann man sich jetzt noch vorstellen? Wenn man jetzt auf das Pendel guckt und nur auf den Schatten an der Wand, den das Pendel macht, dann weiß man ja nicht genau, wie diese Rauf-Runter-Bewegung entstanden ist. Das könnte ja auch ein dicker Knopf an einer Scheibe gewesen sein, die sich ständig dreht. Ja, und jetzt gucke ich aber nicht von vorne auf die Scheibe und gucke, wie die von links nach rechts im Kreis geht, sondern ich gucke von der Seite drauf. Und dann sehe ich auf einmal in dem Schattenwurf wieder dieselbe Hoch-Tief-Bewegung wie in dem Pendel. Und dann war ich sowas von fasziniert, als ich erkannt habe, dass also Rauf-Runter-Bewegungen manchmal dasselbe sind wie Drehbewegungen. Und dann, wenn man diese Sachen versteht, dann hat man auf einmal einen Zugang zu Dingen wie Frequenz, zu Dingen wie Rückkopplung, wo das Ganze dann auch auf einmal als eine Lösungsmethode immer wieder auftaucht. Und dann kommen auf einmal diese Hardcore-Sachen wie, dass man diese Exponentialfunktion und diese komische, dieses Wurzel aus minus 1, ja, wo man auf einmal denkt, Gottes Willen, wer braucht sowas, ja? Und dann kommt einer auf die Idee und sagt, du, das kannst du in Sinus und Cosinus umwandeln, dann bist du wieder bei deinen Schwingungen, aber das Ableiten und drauf runterrechnen ist viel einfacher. Jetzt bist du bei der E-Funktion und jetzt hast du auf einmal dieses E hoch I, Phi und also lange Rede, kurzer Sinn. Du erkennst diese hilfreichen Methoden, auch wenn du, sagen wir mal, heute im YouTube, würde ich sagen, ich verstehe die Dinge, sehe die Dinge ganz anders, weil man die auf eine tolle Weise jetzt visualisieren kann. Und du siehst zum Beispiel, was weiß ich, Zusammenhang zwischen Winkel und Zeit, die du früher viel abstrakter vorstellen musstest. Heute gibt es ganz einfach viel bessere Erklärungen. Aber nichtsdestoweniger, mindestens kriegst du einen Methodenbaukasten, von dem du hinterher sagst, bin ich beeindruckt, dass da andere Leute drauf gekommen sind. Aber es passt auf so viele Lösungen.
Ja, also das finde ich eigentlich auch das Spannende oder das Gute, was du nachher am Studium hast. Also letzten Endes hast du ja Mathematik sehr parallel, zum einen mit Physik und zum anderen dann nachher mit Mechanik 1 bis 3, kommen wir gleich auch nochmal zu. Allerdings haben wir schon einen Teil davon natürlich vorweggenommen. Und du erkennst auf einmal, dass diese mathematischen Ansätze Entsprechungen in der Natur haben. Ja. Und ich finde, das ist der erste Moment, wo du denkst, wow, ist das eine faszinierende Welt, dass das alles geht. Ja, also das kann ja kein Zufall sein, dass mit der Mathematik, die wir jetzt haben, wir genau solche Dinge beschreiben können.
Ja, es muss ja. Also das ist natürlich das, was jetzt kommt, der philosophische Teil. Aber Leute wie ich sagen, ich gehöre zu der Fraktion, die sagt, das ist im Universum angelegt, sonst wäre es nicht da. Wir kämen so nicht drauf. Andere sagen natürlich, nein. Das Geniale des Menschen ist, dass er genau diese Muster gefunden hat und auf dieser Abstraktionsebene beschrieben hat. Ob jetzt das Huhn da war oder das Ei, das ist natürlich immer schwer zu sagen.
Ja, das muss ich auch sagen, das spielt für mich jetzt, sage ich mal, in der Betrachtung auch die untergeordnete Rolle. Für mich ist halt das Faszinierende, dass du eine Aussage über die Welt machen kannst, über die Methoden der Mathematik. Und das macht halt, sagen wir mal, die vermeintlichen Mühsale der Mathematik etwas erträglicher. Sagen wir es mal so.
Also blöderweise weiß man das erst hinterher, ne, wenn man durch das Mühsal schon komplett durchgelaufen
ist. Ja, das war für mich einer der Unterschiede, den es auch gab, sage ich mal, zwischen Schulmathematik und der universitären Mathematik, dass du nachher halt relativ schnell in die Anwendungen gekommen bist, an denen du das auch gebraucht hast
und
das erkannt hast und andere Dinge, die zum Beispiel auch wahnsinnig wertvoll sind, finde ich zum Beispiel so Dinge wie Integralrechnung oder sowas. Ne? Wenn man sich das einfach mal visualisiert und sagt, das ist die Fläche unter der Kurve und so weiter, dass diese Dinge einem nachher auch helfen können, quasi.
Ja, man bekommt Konzepte, ne? Für das lösen, meine Tochter, genau. Die Mathematikerin ist, die sagt ja immer, man bekommt Konzepte für das Verständnis von Welt.
Ja.
Und das trifft es wahrscheinlich so ganz gut. Ne? Es gibt noch eine zweite Sache, die mir auch. Also das war eigentlich mein Lieblingsteil an dem Ganzen, ist dieses Beschreiben von Feldern. Das ist das Einfachste, was einem einfällt, sind ja immer so diese Strömungsfelder. Also so Strömung, die zum Beispiel um so einen Tragflügel rumgeht oder so. Warum saugt der eigentlich das ganze Flugzeug nach oben? Und wenn man dann so diesen gaussischen Satz auf einmal, wenn man dem dann begegnet und so dreidimensionale Vektorfelder sieht, auf einmal so, also die wildesten Arten von Ableitungen in alle verschiedenen Richtungen und Dimensionen und das mal für drei Dimensionen verstanden hat. Ich meine, dann versteht man es ja im Prinzip auch für alle anderen.
Also für vier nicht.
Ja, kleine Anekdote auch hier. Jetzt tatsächlich ehrlich passiert, wir hatten eine Übungsleiterin in Mathe, wir haben dann gefragt, wie soll man sich eigentlich so einen n-dimensionalen Raum vorstellen? Und sie hat wirklich 2 Sekunden nachgedacht, wie sie uns das jetzt am besten erklären kann. Und dann sagt sie, also am besten, ihr stellt euch einen n+1-dimensionalen vor und zieht 1 ab.
Ach,
und wir haben gesagt, das war jetzt zum ersten Mal eine bildhafte Erklärung und dann wussten wir es auch wirklich alle, wie es geht. Mit anderen Worten, wir haben nichts verstanden.
Ja.
Aber also das war die zweite Sache, die mich unheimlich beeindruckt hat, was ich übrigens nie wieder gebraucht habe nachher. Aber das war der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht
hat. Ja, ich muss auch sagen, ich fand das sehr spannend. Ich habe aber da nicht nicht so einen Zugang zu gefunden wie zu Differentialgleichung. Das liegt aber auch, glaube ich, daran, mit Differentialgleichung habe ich extrem viel nachher arbeiten müssen. Klingt jetzt immer so
dürfen.
Also dürfen, genau. Dadurch, dass ich ja halt viel im Bereich Schwingungsanalyse, Condition Monitoring gemacht habe. Und wenn es da eine Sache gibt, dann sind es einfach Differentialgleichungen. Das zweite ist, es lag mir sehr gut. Also ich hatte da einen guten Zugang zu
einfach. Ich sag's mal für einen kleinen Witz für Differentialgleichungsanhänger, du hattest einen guten Ansatz.
Da merkt man den Experten. Das Schöne ist, heute kann ich davon nichts mehr. Genau. Ja, heutzutage gibt es natürlich auch schöne Tools, die das können. Ne? Ich sag mal.
Wo lassen Sie rechnen? Bei wem?
Ja, in meinem Computer.
Also wir hatten tatsächlich übrigens, ich habe mich totgelacht, ja, aber das ist dann tatsächlich in Göttingen passiert. Wir hatten einen sehr, sehr guten Professor. Ich habe natürlich nicht so viel verstanden für theoretische Mechanik. Das war so die Vorstufe zur theoretischen Physik. Und der nahm ein Stück, damals gab es noch Kreide, der nahm ein Stück Kreide in die Hand und sagte, was machen wir jetzt? Blickte wirklich bedeutungsschwanger auf dieses Stück Kreide und sagte, wir machen einen Ansatz. Und ich habe dann bei mir gedacht, klar, das ist die Lösung.
Ja, und er meinte, Kombucha-Tee. Also zeitlich jetzt gepasst wahrscheinlich.
Ja, ich sag's mal so, wir haben jetzt, man muss sehen, dass man die Konstanten immer variiert.
Genau, also Differentialgleichung, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Zweites spannendes Thema natürlich Vektorrechnung, lineare Algebra.
Ja, und die ganzen, ja, genau. Und dann der Übergang zu den numerischen Methoden und allem.
Ja.
Wo ich dann übrigens irgendwann ausgestiegen bin. Ich habe immer diesen theoretischen Teil weitergemacht und nie diesen numerischen. Ich fand das irgendwie einfacher. Hm. Aber ich weiß, ich war die 4% Minderheit. Wir waren in einer sehr dünn besuchten Vorlesung.
Also ich kann dazu sagen, unsere numerische Mathematikvorlesung. Also wir hatten drei Semester normale Mathematik, höhere Mathematik hieß es bei uns, und ein Semester numerische Mathematik. Und die Vorlesung an sich, also das Thema war wahnsinnig spannend und die Vorlesung an sich war eine Vollkatastrophe. Mhm. Also das hat überhaupt keine Freude bereitet. Aber die Anwendungen, die man da lernt, sind natürlich so eminent wichtig für alles, was heutzutage irgendetwas tut. Ja, also angefangen von künstlicher Intelligenz bis hin zu irgendwelchen Simulationsmethoden und so weiter, da ist überall lineare Algebra drin und so Dinge wie QR-Zerlegung, LR-Zerlegung, Matrix-Solver, Sparse-Matrix, Sparse-Matrix-Solver und so weiter. Das basiert alles auf diesen numerischen Methoden. Und es gab damals den interessanten Zufall, dass ich zu der Zeit, wo wir die numerische Mathematik-Vorlesung hatten, von meinem damaligen Chef die Aufgabe gekriegt habe, ich solle doch bitte ein sogenanntes Scheibenmodell für Zylinderrollenlager implementieren. Also ne, eine Zylinderrolle, ne, herzscher Kontakt in der Laufbahn. Eine Zylinderrolle hat in der klassisch-herzschen Betrachtung, die davon ausgeht, dass unendlich lange Körper sich berühren, was praktisch selten passiert. Vernachlässigt das quasi einen Effekt, nämlich dass eine Spannungsüberhöhung genau an den Kanten auftreten würde, wenn ich gerade Rollen mache.
Das ist aber jetzt nicht der sogenannte Herzschlag, ne? Das ist was anderes.
Das ist, wenn eine bestimmte Frequenz ausgelassen wird. Und bei diesen Scheibenmodellen wurde dann quasi über numerische Verfahren und quasi ja Kontinuumsmechanik hergeleitet, wie kann ich denn jetzt quasi durch ein Zerschneiden, ein gedankliches Zerschneiden von Rollen mit einer bestimmten Profilierung, also die wurden dann an der Seite zurückgenommen und dann habe ich mir Scheibchen gebaut und habe diese Scheibchen gerechnet, wie kann ich darüber denn ja quasi eine Aussage über den Pressungsverlauf entlang der Rollenachse machen? Und wie müsste ich quasi unter bestimmten Bedingungen, die dann in diesem Zylinderrollenlager vorherrschen, die Profilrücknahme über die Zylinderrollenachse machen.
Du musst jetzt ganz schnell sprechen, Björn, denn momentan, ich höre gerade die Abschaltklicks.
Nein, ich höre hier die ganzen Wälzlager, Freunde schalten alle ein jetzt.
Wälzlager ist für mich, wenn es um 7:30 der Wecker klingelt und ich denke, ich drehe mich nochmal um. Das ist für mich ein klassisches Netzlager.
Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Man musste dafür relativ große Matrizen lösen, die nämlich genau...
Matrizen, ich hab's ja gesagt.
Ja, genau. Man musste für die Wälzlagerung auf Matrizen liegen. Musste dann diese Matrizen, die quasi Scheibenzahl quadratisch, also 100 Scheiben, 100 mal 100 Matrizen, waren, musste man dann lösen. Und dann habe ich selber in Delphi damals, als ich noch jung war, habe ich dann selber diese Algorithmen implementiert und habe da den ganzen Spaß, den du hast, mit Konditionierung und schlechte Konditionszahl und weiß der Henker was. Also alle, die das schon mal gehört haben, werden sich jetzt vor Abscheu wegdrehen. Aber das habe ich dann alles am eigenen Leib erfahren und habe aber auch gemerkt, wie schön es ist, wenn es irgendwann mal funktioniert.
Ja, es gibt da so dieses Gefühl von Durchatmen, das stimmt. Aber jetzt hast du schon fast, ich wollte noch kurz auf die Statistik eingehen, von der wir als Ingenieure ja meist zu wenig waren. Aber die, du hast jetzt fast den Übergang schon, du hast den so wunderbar eben gebaut. Also du hast ja irgendwas mit Schneiden gesagt. Das ist ja immer was mit Freischneiden und das glaube ich auch, wo sich Leute in der Mechanik am Anfang des Studiums ja irre schwer tun. Aber gehen wir kurz nochmal auf diese Statistik ein. Das ist nämlich der Teil, den haben wir nur in Messtechnik gemacht damals. Und also diese berühmte Student-Verteilung und Pipapo und das Ganze. Und ich habe dann hinterher gedacht, das war immer meine Lücke. Also diese ganzen, alles, was man braucht zum Data-Cleaning, zum Vorbereiten von Datenmodellen, die Approximation von dann irgendwelchen wilden Übertragungsfunktionen oder so, die wir heute mit KI machen. Mhm. Da bin ich ja froh, dass ich es nicht selber tun muss, denn ich wäre da schwach. Da Da war unsere Ausbildung, hatte ich den Eindruck, ein bisschen dürre. Das lag bestimmt auch an mir selber, weil es nicht mein Lieblingsfach war. Ich kenne auch eigentlich nur einen einzigen Menschen, ich verrate jetzt nicht, wer das hier ist, der da auch vor allem in Stochastik richtig gut war. Es gibt diese Verrückten.
Das war, mit hoher Wahrscheinlichkeit, war mit hoher Wahrscheinlichkeit gut in Stochastik.
Er war mit hoher Und da muss ich sagen, diesen Menschen gehört ja mein allergrößter Respekt. Ne? Also alles ist ja noch irgendwie mit, finde ich, normalem Vorgehen zu erschlagen, aber Stochastiker sind eine besondere, beeindruckende Sorte Menschen. Und da waren wir vielleicht ein bisschen dünn aufgestellt für die heutigen Anforderungen, weil ja doch ein großer Anteil der KI-Verfahren, die wir so aus der mathematischen Ecke kennen, statistische sind.
Ja, fast alle, ne? Also in dem Sinne ist es ja quasi ja eine Mischung aus Statistik und Ausgleichsverfahren, ne? Das ist ja eigentlich so die, sage ich mal, der sehr grobe Umriss von dem, was dahinter steht, sozusagen, ne? Aber Ausgleichsverfahren auch ein ganz spannendes Thema. Also irgendwie
wir hatten dann immer Ausgleichssport, Dienstags und Donnerstag, aber das glaube ich gar nicht gemeint mit Ausgleichsverfahren. Das war ich auch nicht hingefahren, außer mit dem Fahrrad. Ja. Aber machen wir den Sprung zu deinen freigeschnittenen Kräften. Ja.
Wie groß muss denn die Summe denn in der Statik sein?
Oh, ich hatte mal, das bringt mich auch hier wieder zu einer wunderbaren Anekdote, falls unser Kommiliton jetzt hier zuhört, ich werde seinen Namen nicht verraten. Er hat uns das tatsächlich erklärt, hat zwei Bierflaschen zusammenrauschen lassen und hat gesagt, es kann nichts, also von beiden Seiten zwei Bierflaschen mit voller Wucht aufeinander gehauen und hat gesagt, da kann nichts passieren, die Kräfte heben sich auf.
Ja.
Ja, er hat dann auch das Studienfach gewechselt.
Okay, ja.
Aber war ein liebenswerter Mensch.
Glaube ich sofort. Ja, Mechanik. Ein Fach, zu dem ich eine größere Ambivalenz habe, ehrlich gesagt. Also,
wir alle.
Ja. ich muss tatsächlich sagen, also es hat immer okay geklappt, aber ich hatte da jetzt kein tiefergehendes Talent für. So möchte ich das, glaube ich, mal ganz grob zusammenfassen.
Ja, du triffst einen wunden Punkt bei mir. Ich war erblich vorbelastet. Ich hatte einen Onkel, der war Zivilingenieur in Wien und hat sehr viel
Geld damit. Hoffentlich Talent dafür, ja.
Der hat sehr viel Geld damit verdient, dass er halb Österreich mit Straßenbrücken und sonstigen Dingen zugestellt hat. Dem habe ich mal bei der Arbeit zugesehen. Dann hat der mal so einen Cremona-Plan gezeichnet. Macht also so ein grafisches Verfahren mit er musste ein Gutachten schreiben für ein Hotel in Budapest damals und macht 4 oder 5, ich habe wirklich ihm gegenüber gesessen, es war die wahre Freude. Da habe ich dann einen anderen Zugang zum Studium gekriegt nach dem Tag. Ja. Jedenfalls nimmt er sein Lineal, legt das an, approximiert dann mit der Hand eine Parabel, legt nochmal das Lineal an und sagt, so Markus, ich habe eben 100.000 Schilling verdient. Damals gab es den Schilling. Und das waren so 15.000 D-Mark und also 7.500 Euro, aus heutiger Sicht ganz grob, ja. Ich habe gedacht, ach, dafür war das. Hätte ich mal doch besser aufpassen sollen. Das scheint offenbar was zu sein, mit dem man gut Geld verdienen kann. Und da war ich dann doch sehr beeindruckt von den grafischen Verfahren. Wir haben die alle ganz am Anfang mal gemacht. Jeder hat gedacht, du liebe Güte, lass doch den Unsinn weg. Aber nee, also das, wer das kann, das geht echt schnell. Ich war wirklich von den Socken und bin bis heute sprachlos, wie er das gemacht hat.
Ich kann es dir nicht sagen. Also bei mir bist du dann an der falschen Adresse. Ich habe, also so Summe aller Kräfte gleich Null ist das Einzige, was hängen geblieben ist tatsächlich aus der Statik.
Wenn man es nicht mit Bierflaschen ausprobiert, ja.
Wenn man es nicht mit Bierflaschen ausprobiert, genau.
Aber das war ja auch der Unterschied zwischen Statik und Dynamik, glaube ich.
Ja, Dynamik fand ich auch irgendwie ein bisschen interessanter.
War ja auch dynamischer.
Das ist korrekt. Weil du am Ende ja auch sagen musst, du hast ja nicht so viel. Am Ende ist ja die Statik ist ja leider die Grundlage für alles. Also wenn
kommst halt bei den wie hat unser Professor damals gesagt in Mechanik 1, meine Damen und Herren, Damen waren nicht so viele dabei damals im Hörsaal, aber er sagt, meine Damen und Herren, die Geschichte der Statik
ist eine Geschichte der Katastrophe.
Ist eine Geschichte der Katastrophe. Und das habe ich mir bis heute gemerkt, weil jedes Mal, wenn irgendwo eine Kathedrale eingestürzt ist, man halt wieder was gelernt hat. Ich glaube, das ist vielleicht überhaupt ein interessanter Einstieg in diese ganzen Ingenieurwissenschaften. Die sind ja durch Probieren entstanden und nachher hat man Mathematik und Naturwissenschaft draufgelegt. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Beschreibung. Wir kommen vielleicht nachher noch zur Thermodynamik. Da ist es ja nun tatsächlich komplett so gelaufen.
Ne? Ja, absolut. Ja, respektive halt auch so Dinge wie Statik und so weiter. Das war ja eher eine Kunstform als eine Wissenschaft. Ne?
Also das hat man auch nicht den Teil haben lassen. Ne? Das hat man nicht sehr, die Freimaurer heißen ja nicht umsonst so. Ne?
Ja, und ich sage mal so ein Kölner Dom, dass der...
Ist er fertig geworden?
Der wird nie fertig, der ist vom Teufel verflucht.
Wollte ich doch sagen.
Genau, du kennst, du weißt, wie es in Köln ist, ne? Wenn der Bauer nicht schwimmen kann, ist die Hose schuld. muss ja fairerweise sagen, wir sind halt sehr kreativ, was unsere Interpretation der Realität.
Ja, wir haben ja auch bald wieder Jahrestag des Einsturzes des Kölner Archivs, und da sind wir eigentlich schon beim Thema Statik. Ne?
Da waren wir beim Thema Statik. Ja,
genau.
Das ist das Thema Statik schon überholt. Ja, gut, aber vielleicht nochmal zur Einordnung. Ich denke mal, also Statik, gibt's irgendwie so ein Gesetz oder etwas, einen Zusammenhang, wo du sagen würdest, das sollte man, also Summe aller Kräfte gleich Null ist tatsächlich das, was ich da, was ich
sagen würde,
das ist das, was Statik ausmacht.
Ohne Spaß. Ich habe mir genau diesen Spaß neulich gemacht. Und zwar anlässlich der Krise eines bekannten niederländischen Fahrradherstellers, der Probleme mit seiner Rahmenfertigung hatte, habe ich mir tatsächlich mal Lastenfahrräder in der Stadt angesehen und habe mir vorher eine Skizze gemacht, wie ich
das selber baue. Das ist ein Kollektiv des Lastenfahrrads.
Es ist ja eine einzige Last mit den Fahrrädern. Aber für diese eine Firma, deren Namen wir jetzt zu höflich sind, hier zu sagen, gibt es ja doch, also zahllose Verwirrungen momentan, aber ich habe mir dann überlegt, Markus, wie würdest du denn selber so einen Prozess aufbauen, um so einen Rahmen zu überwachen? Und tatsächlich habe ich gedacht, Mensch, wir haben das doch alles mal gelernt. Wir haben gelernt, wie man Berechnungsschritte dokumentiert. Wir haben gelernt, wo man die Quellen und die Aussagen festhält, wie man also referenziert. Und dieser Berechnungsvorgang umfasst jetzt natürlich auch eine statische Komponente. Denn egal, ob sich das Fahrrad bewegt oder nicht, es wirken ja von oben Kräfte drauf. Irgendwer sitzt drin oder man tut vorne was rein als Gewicht und man fährt irgendwo drüber. Und dieses drüber, da wo ich drüber fahre, das muss ja auch wieder das Gewicht aushalten. Also ich kann bis heute an keiner Autobahnbrücke vorbeifahren, ohne mir zu überlegen, wie ist die Flächenlast verteilt. Ne? Und also diese Statik, will ich damit sagen, die ist eigentlich überall.
Ja.
Und dann kommen wir dann natürlich jetzt bei dieser ganzen Betrachtung mit dem Lastenfahrrad, habe ich dann mich dann tatsächlich nochmal erinnert und habe gedacht, naja, da war irgendwas mit Torsionen und Verdrehungen und du brauchtest dann Werkstoffe und Dinge, die innerhalb des Materials passieren, dann bist du irgendwie bei den Spannungen. Das war, glaube ich, das ganze zweite Semester und ich kann nicht behaupten, Hauptsache es ist fest, ne? Und Festigkeitslehre hat auch nichts mit Festivitäten zu tun, habe ich dann festgestellt, sondern es ging um andere Dinge. Und dann drittes Semester Dynamik, das ist dann, wenn man auf dem Fahrrad fährt und sich das Ding auch noch bewegt.
Ja.
Und warum man dann unter anderem auf einem normalen Fahrrad weniger umkippt, je schneller man fährt. Auch keine schlechte Frage.
Auch ein guter Zusammenhang.
Oder die alte Sache, vier Leute sitzen auf der Scheibe, die dreht sich und alle versuchen, sich einen Ball gegenüber zu werfen. Dann merkt man auf einmal, was Corioliskraft ist. Und dann stellt man auf einmal fest, du lieber Himmel, das ist was ganz anderes, als wenn sich die Scheibe nicht dreht. Ne?
Ja. Dann weißt du auf einmal, woher der Wind weht, quasi.
Womit wir beim Klimamodellieren sind. Aber das ist vielleicht noch fast ein bisschen früh.
Ein bisschen sehr früh.
Ja.
Ansonsten Festigkeitslehre. Ja gut, was ich noch mitgenommen habe, sind hier so Flächenträgheitsmomente und sowas. Mm, ne? Also dass nicht unbedingt das Material entscheidend ist, sondern quasi auch
die Lage. Fünftel.
Genau. Ja, so genau.
Der Satz, den jeder Maschinenbauer, glaube ich, in seinem Leben nicht mehr vergisst, aber auch nicht genau weiß, wofür er es gelernt hat. Ne?
Nein, dafür habe ich, das ist übrigens ein Tipp von meiner Seite, Schaeffler, technisches Taschenbuch. Da steht das alles drin.
Da haben die eine ganze Menge Geld. Der Verlag ja eine Menge Geld mit Geschäfflert. Ne?
Ich fürchte nein, weil der ist kostenlos. Aber der Witz war gut. Oder Schaeffler, Büchle schreibe.
Oh, Schaeffler, was soll ich jetzt rechnen? Gut.
aber da steht das alles drin, tatsächlich, diese ganzen Trägheitsmomente.
Ja, ich muss dazu sagen, ja, du hast recht, also wir müssen eigentlich wieder einen Schritt zurückgehen. Ich war wieder zu schnell, ne? Was wundert uns eigentlich immer bis heute? Wir gucken auf Häuser und wie klein eigentlich so ein Stahlträger ist.
Ja.
Wenn der gut genug geformt ist. Und für mich war diese Festigkeitslehre immer so eine Erfahrung. Es war die Lehre von den Formen, von den Geometrien, wie Geometrien helfen können, Dinge zu bewältigen. Und mein Lieblingsbeispiel da, das habe ich mit den Kindern immer gemacht, als sie klein waren, war, wir haben immer Papiere zu Ziehharmonika gefaltet. Und dann habe ich irgendwelche Dinge draufgestellt und habe dann gesagt, guck mal, allein die Form, ja, wenn man das so ein bisschen so als Ziehharmonika so faltet und dann kriegt man ja so, wenn man von der Seite kommt, mehr so haufenweise Dreiecke. Auf einmal kann man auf ein schlabbiges Blatt Papier ein Glas draufstellen, das fällt nicht um. Und wenn ich jetzt aber ein normales Blatt Papier nehme, macht es Schlups und da hält noch nicht mal eine Fliege drauf. Und übrigens, Zitat meines Onkels, da werde ich auch böse für angefeindet, ist nicht von mir: Markus, wenn sich eine Fliege auf eine Panzerplatte setzt, dann biegt sich die Panzerplatte durch. Und ich habe bisher den Fehler nicht gefunden. Ich würde sagen, er hatte recht.
Er hat recht.
Ja.
Ja.
Ist nicht intuitiv unbedingt.
Ist nicht intuitiv, aber wahr.
Ja.
Ja.
Ich entspringe einem alten Geschlecht von Statikern. Bin aber aus der Art geschlagen, muss ich sagen.
Du bist quasi sehr dynamisch. Ja, aber in der Tat, also das würde ich auch bei Festigkeitslehre, würde ich das wohl so als die Kernerkenntnis abspeichern. Dann noch sowas wie Mursche Spannungskreise und so weiter, das habe ich noch im Hinterkopf. Spannungszustand 1, 2, 3 und so. Ist aber schon fast wieder ein bisschen sehr lange her.
Darf man, glaube ich, auch in Berlin gar nicht mehr verwenden, den Begriff. Ne? Ja, lass uns dieses unfreundliche Fach, kommen wir zur Dynamik. Ja. Ist dir aufgefallen, dass das, was wir auf dem schleichenden kleinen Dienstweg eigentlich durch den Lagrange und den Hamilton-Operator durchsprintet sind, ohne es zu wissen zu der Zeit? Wir haben ja einmal das Ganze, irgendwie, also das ist vielleicht das, was jeder sich merken kann, diese Newton-Geschichte. Und wenn man jetzt mal so zurückguckt und denkt, wie ist eigentlich die ganze Naturwissenschaft oder überhaupt die Wissenschaft entstanden, dann würde ich sagen, mit dem guten Galileo, der einfach diesen Trick macht zu sagen, ich lege eine Kugel, damit ich die besser beobachten kann, auf eine schiefe Ebene und lasse sie da runterrollen. Und über 2 oder 3 Umwege gibt es in Dänemark einen Herrn, der hat das zu seiner Zeit, ich glaube, teurer als die NASA, wenn ich das richtig, aber da bitte ich um Korrektur, falls ich jetzt Unsinn rede. Der Tycho Brahe hatte zur Zeit zwischen Galilei und Johann Kepler, hatte der zu seiner Zeit das größte Astrolabium gebaut und hat damit, ohne Teleskope zu haben, also nur mit dem bloßen Auge, Sterne beobachtet, hat das über Tabellen jahrzehntelang aufgeschrieben. Das hat den Staat Dänemark, glaube ich, ein schieres Vermögen gekostet. Ich glaube, das ist bis heute das teuerste Einzelexperiment oder die teuerste Laborausstattung der Menschheitsgeschichte.
Und da war was vor am Staat Dänemark. Da war
einiges. Aber der hatte gute Quellen. Der ist also wirklich an Forschungsgelder rangekommen. Also im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt der damaligen Zeit muss das allerteuerste überhaupt in der Menschheitsgeschichte gewesen sein. Und der Tycho Brahe hat das nicht rausgerückt. Und der Kepler muss immer um ihn rumscharwenzelt sein und hat das dann irgendwann, hat er es geschafft, an diese Daten zu kommen, hat sich 10 Jahre hingesetzt und hat gesagt, kein Problem, ich mache daraus 3 Keplersche Gesetze und hatte dann die Planetenbahn. Und diese Vorgeschichte hat ja den Newton, unseren Meister, Newton, den Apfel Newton,
ja,
den Aktio gleich Reaktion Newton, also diesen Newton, ja. Ich meine, da war ja vorher nichts
nicht
da.
Nicht den von Apple.
Nein, der andere.
Ja.
Aber es war der Apple, also der andere Apfel. Und man muss sich ja vorstellen, diese gigantische Leistung, es war ja nichts da. Der hatte keinen Kraftbegriff, der wusste nicht, was Masse ist, der wusste nicht, was ein Moment ist. Der hatte gar nichts. Der hat all diese Sachen, er hat sich mit sich gerungen, um diese Sachen zu beschreiben und praktisch in Formulatur, ja, darf man das sagen, zu packen und dann das rauszuleiten, was heute diese Newtonschen Axiome sind, von denen wir alle leben, ja, und die auch völlig, wie soll ich sagen, nicht intuitiv sind. Man sieht Leute, die steigen aus einer S-Bahn aus, die noch fährt im YouTube und wundern sich dann, dass sie kugelmäßig durch den Bahnhof rollern, weil sie vergessen haben, dass sie den Impuls der S-Bahn noch mitschleppen, weil sie die Trägheitsidee nicht verstanden haben. Also man versteht Leute, die, ja, man wundert sich, warum einer, der Fahrrad fährt, nicht umfährt, aber einer, der mit dem Fahrrad steht, sofort umfällt. Sie heißt ja auch Fahrrad und nicht Stehrad. Und all diese Dinge hat der Mann praktisch aus dem Nichts ja sich erschlossen. Das ist eine der größten gedanklichen Leistungen der Menschheitsgeschichte.
Einer, der auf dem Stehrad sitzt, ist das ein Stehradiant? Der ist was für Hardcore-Winkel-Fans.
Ich wollte gerade sagen, der Witz ist verwinkelt, oder?
Ja.
Nein, aber diese Leistung ist einfach enorm. Und das, ich glaube, dass das nachher auch dann, wir haben ja erst diesen Ansatz gemacht über diese newtonschen Axiome. Dann sind wir gegangen über die Bewegung und die Ableitung der Energien und Potenziale. Und so haben wir uns immer mehr, sagen wir mal, diesen allgemeineren Verfahren genähert. Aber jetzt zu sagen, wir haben das bewusst gemacht und sind da nochmal durch die Mathematik der Physik gegangen. Ich glaube, das war eher so im Vorbeigehen. Das ist einem eigentlich immer erst 10 Jahre später klar geworden.
Ja, wobei du sagst, also Lagrange-Optimierung quasi, das hatten wir als zum einen in der Mathematik und kam dann aber auch in der Mechanik vor, tatsächlich. Also ja, völlig zu Recht. Das ist ein geniales Verfahren. Also ich könnte es heute nicht mehr machen. Ich weiß aber noch, es hat damals ganz viel Spaß gemacht.
Und um den Herrn Lagrange kurz zu ärgern, vielleicht eine kurze Anekdote. Das berühmte James Webb
Teleskop. Das ist ein Lied von ZZ Top, oder?
Oh, jetzt muss mir helfen.
Lagrange. ZZ Top, Lagrange.
Bin nicht ganz sicher, ob die damals diese Verbindung bewusst so hergestellt haben.
Das weiß ich auch nicht. Also ich habe mich immer gefragt, warum das Lied so heißt.
Ich weiß es nicht. Antworten. Aber ja. Das wäre witzig. Drei Mathematikstudenten gründen eine Texas Blues Band. Ja. Muss man sich leisten können. Und das von uns so verehrte James-Webb-Teleskop hängt in einem der Lagrange-Punkte. So klug aufgehängt, das ist praktisch unbeeinflusst von allen Schwerkraften und Anziehungen da für eine gewisse Zeit bleiben wird. Und das ist ziemlich stabil. Das ist also auch eine enorme Leistung. Kurze Anekdote, Björn. Ich habe es gestern erst gesehen. Das wäre jetzt eine schlimme Sache. Man hat eine Galaxie entdeckt, die ist 325 Jahre alt.
Ich hab's gesehen.
Ja, und der James Webb hat es gefunden. Und das Dumme ist, wenn das jetzt stimmt, dann stimmen unsere Urknallmodelle, so wie sie bisher waren, nicht mit dem, also das Standardmodell, muss nochmal zumindest mit der Frühphase der Galaxien überarbeitet werden. Denn die erste Sternbildung wird nach dem Urknallmodell ja erst für 400 Millionen Jahre vorhergesagt. Das Ding ist also zu früh und zu groß, ne? Und sozusagen eine Frühgeburt.
Man könnte dann sagen, damit muss man sich Knallauffall eine neue Theorie suchen.
Ja, man muss die alte so ein bisschen anpassen und überarbeiten. Vielleicht ist es ja auch, wir hoffen ja auch immer noch alle auf Rechenfehler oder Messfehler. Ist ja immer schwer bei Sachen, die 13 Milliarden Jahre her sind. Ne?
Ist eine lange Zeit. Muss eine alte Frau lange für rechnen.
Ja, oder muss ein Spektrum sich lange ins Rote verschieben.
Da muss ich eine Anekdote erzählen. Das war sogar die mehr oder weniger einer der Triggerpunkte, die in meinem Kopf den Samen für diese Folge gelegt hat. Und zwar, ich fuhr mit dem Rad auf einem Radweg einer relativ befahrenen Straße.
Lass mich raten, hinter dir kommt ein Polizeiwagen.
Nein, so ähnlich. Es kam ein relativ schnelles Motorrad. Mhm. Und der ein oder andere, ne, hat es ja vielleicht schon mal drauf geachtet und dann macht das. Ja, so, das heißt, der Ton beim auf einen Zufahren ist ein anderer als beim Wegfahren. Und dann sah ich einen Vater mit seinem Sohn und ich sah nur an der Gestik, dass er gerade den Doppler-Effekt erklärt.
Oh. Wobei man sagen muss, die Rotverschiebung bei den Galaxien ist ja nicht direkt ein roten Doppler-Effekt. Aber wir wollen es jetzt nicht zu kompliziert machen. Aber die Idee ist, dass Dinge, die auf dich zukommen, anders klingen oder ein anderes Spektrum erzeugen, sowohl akustisch als auch elektromagnetisch, als Dinge, die von dir wegfliegen.
Ja, genau, ja. Und ich fand das aber zum einen schön, dass ein Vater das tut. Das war das, da habe ich gedacht, finde ich großartig, wenn Kinder das früh erklärt kriegen, solche Dinge. Warum ist die Welt so, wie sie ist, quasi?
Ja, ich habe drei Kinder, die mussten darunter leiden. Ja. Die haben jeden Tag gehasst.
Ja. Und das Zweite, finde ich, was ich dann gedacht habe, ist aber auch, warum machen wir das nicht? Und da, hier sind wir.
Precisely.
Ja, fiel mir nur gerade ein, Entschuldigung.
Nee, gar nicht. Passt ja perfekt. Ja, also das war der Ritt durch die Mechanik. Also ich glaube, wir haben im Studium nicht so doll gemerkt, dass wir die ganze Zeit immer Physik und viel Mathematik gemacht haben. Es gab ja noch einen extra Physik- und Chemiekurs, die waren jetzt nicht so tief beeindruckend, glaube ich.
Ja, sagen wir es mal so.
Ein bisschen zu wenig war, ne?
Du hast, also Chemie war bei uns halt auch tatsächlich nur ein Semester und dadurch, dass ich ja auch dann in dem Sinne nicht in die chemische Richtung gegangen bin oder nicht in die, bei uns hieß das immer der warme Maschinenbau, ne? Also alles, was irgendwie thermodynamisch angehaucht war. Da bin ich ja nicht hingegangen, sondern ich bin ja Produktionstechniker und dementsprechend hattest du dann eigentlich auch nach Chemie und ein bisschen noch in Thermodynamik, wo dann auch so Stöchiometrie ein bisschen eine Rolle gespielt hat, hattest du eigentlich mit Chemie nicht mehr so wahnsinnig große Berührpunkte. Dementsprechend war das bei uns relativ schnell vorbei. Da habe ich auch tatsächlich sehr viel vergessen, weil ich wenig Anwendungsfälle danach hatte.
Auch aktiv vergessen, ne?
Nö, das weniger. Also ich fand Chemie immer ganz interessant, muss ich sagen. Aber es war halt, es hat sich halt nicht oder selten so in den Rest der Dinge eingepflegt. Ne? Also das Einzige, was mir jetzt noch großartig einfallen würde, was direkten chemischen Bezug hat, ist natürlich alles, was irgendwie
knallt und stinkt.
Nee, Tribologie und sowas, also Schmierstoffe, weiß der Henker was. Damit bin ich nochmal in meiner Berufslaufbahn häufiger in Kontakt gekommen.
Ein ziemlich schmieriges Fach, ne?
Total, ja.
Nicht nur schwierig, ist auch schmierig.
Es ist was für Tribotäter. erzeugt hier nun wieder auch Reibungspunkte.
über solche Sachen Witze zu machen.
Ja, ja, und Tribologie ist natürlich hart, aber herzlich.
Lass aber Lauf.
Merk's auch. Ja, aber dementsprechend bei mir war danach die Berührpunkte mit Chemie nicht mehr so groß. Muss aber tatsächlich auch sagen, gerade durch die Profession, mit der wir uns ja mittlerweile dann doch wieder oder mit der ich mich primär beschäftige, zwar eher aus dem Software-Teil, aber das Endkundengeschäft ist ja ein anderes. Juckt es mich doch regelmäßig, mich nochmal damit zu beschäftigen.
Ja, das ist ja auch die Rache des lieben Gottes. Also ich meine, der guckt ja genau hin, was man tut. Seitdem mag ich auch keine Fächer mehr hassen. Also ich hatte Chemie abgewählt in der Schule. Das war eins, ich habe durch einen Zufall, weil es mich eigentlich auch, ich habe es in der Schule so gehasst, eigentlich hat mir nur Physik Spaß gemacht, aber perverserweise Mathe fand ich schrecklich. Also durch irgendeinen glücklichen Zufall der Weltgeschichte habe ich es dann bis zum Abi gemacht, aber das war, glaube ich, wirklich Zufall. Aber Chemie war weg, sobald ich konnte. Und natürlich hat der liebe Gott das gesehen und hat als Strafe mich den Rest meines Lebens in der Chemieindustrie zubringen lassen.
Ja.
War ja auch mal ganz interessant. Ja. Seitdem mag ich auch keine Fächer. Nicht. Also das wird immer bitter bestraft.
So bitter war die Bestrafung aber doch gar nicht, oder?
Ja, nachher hat es ja Spaß gemacht. Ja,
eben. Ich finde, es ist eine ganz reizende Branche, muss man einfach so sagen.
Ja, die ist menschlich sehr, sehr reizend und nett. Ja. Ne? Hochausgebildete Leute, das macht ja auch Spaß.
Ja, und es hat eine ganz eigene Faszination, muss man ja auch sagen. Also,
wie sagte man früher, Chemie ist, wenn es knallt und stinkt. Ne?
Ja.
Ist ja auch was dran.
Genau.
Und es ist die Physik der Großen im Großen, ne? Physik der großen Dinge.
Ja, oder der Kleinen, ne? Wie man es nimmt. Ja,
von wo man kommt.
Ich wollte gerade sagen, also für einen Quantenphysiker sind das ja riesige Moleküle.
Ja, und für einen Kosmologen ist dann doch wieder eher
klein. Für den Kosmologen ist es wahnsinnig klein. Ja, also insofern ist eine Frage der Perspektive. Ja, und Physik, muss ich tatsächlich sagen, ja, war am Ende so ein bisschen eine schöne Mischung von verschiedenen mechanischen Dingen, die wir ansonsten gemacht haben.
Physiklabor war witzig.
Ja,
wir haben eine Resonanzkatastrophe geübt. Das machst du aber auch wirklich nur ein paar Sekunden lang. Dass du mal einstellst an so einem Schwinger, Mensch, du rechnest ja erst diese Resonanzfrequenz aus und dann stellst du wirklich mal ein. Aber wenn du dann nicht ganz schnell abbremst, dann fliegt das Ding durchs Labor. Ne?
Ja. Ja, es wird sehr schnell sehr laut.
Oder sehr schnell, ja.
Ja, dementsprechend, also ja, das Physiklabor war gut. Da gab es dann halt auch so diese, ja, sag ich mal, diese Einblicke in wie macht man denn eigentlich richtige Wissenschaft?
Ah ja, da war ja was.
Ja, das ist natürlich was, das fällt Ingenieuren natürlich nachher auch nicht mehr ganz leicht, um es mal vorsichtig zu sagen. Respektive macht man da nicht mehr so viel.
Ja, es sind ja am Ende doch Anwendungsfächer. Ne? Ich glaube, es ist auch viel vorgetäuschte Wissenschaft, aber da begebe ich mich jetzt auf dürres Eis. Ja. Ich mache mal den Bogen zu der Wärmelehre.
Ich habe gedacht, Moment, bevor du jetzt den Bogen machst.
Okay,
gut. Ich habe nur gedacht, weil ich ja weiß, ja, dass die Thermodynamik dein Lieblingsgebiet ist. Gut. Wir haben ja noch ein paar weitere Regelungstechnik, Maschinenelemente und so weiter. Ich hätte gesagt, wir machen jetzt hier eine kleine Zäsur und machen in der nächsten Folge mit dem zweiten.
Wir machen einen Cliffhanger. Wir machen einen mechanischen Cliffhanger aus Mechanik 1.
Wir warten quasi ein wenig, bis die Entropie des Universums weiter zugenommen hat.
Oh, sehr schön. Und wir warten, wir organisieren das so, dass dieser Cliffhanger im Gleichgewicht ist.
Das zum einen. Und wir werden in der Zwischenzeit Urlaub auf den Entropen machen.
Das kommt mir alles sehr entropisch vor, diese ganze Wärme.
Ja.
Um nicht zu sagen isentropisch.
Ja, dementsprechend würde ich sagen, für alle geneigten Hörerinnen und Hörer, die es bis hierhin durchgehalten haben, diesmal Hardcore-Folgen.
Diesmal war es wirklich Hardcore.
Diesmal war es Hardcore. Ich würde fast sagen, wer es bis hierhin durchgehalten hat, kriegt zumindest mal Fleißkärtchen.
Ja, und mit Sternchen.
Mit Sternchen.
Und also, kleiner Biene.
Bitte per Mail oder per sonstigem Kontaktkanal melden und dann gibt es ein Fleißkärtchen und ab einer gewissen, noch festzulegenden Menge Fleißkärtchen gibt es
eine Einladung in unseren Podcast. Es gibt ja einen alten Witz, ja. Was ist der erste Preis? Ein Wochenende mit Markus und Björn.
Ja.
Der zweite Preis ist zwei Wochenenden mit Markus und Björn.
Gefällt mir gut. Dementsprechend, also die Motivation steigt zur Minute, würde ich sagen. Also es gibt dann eine Einladung zu unserem Podcast. Man darf das Thema der eigenen Wahl besprechen. Wir stellen einfach wahnsinnig.
Ist dann ein Wahlversprechen, ne? Oder eine Wahlbesprechung. Na gut, lass uns.
Gut. Wie gesagt, meldet euch bei uns und den Preis können wir dann ja nochmal diskutieren. Und damit verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal und sagen Tschüss.
Tschüss.